Bibelverse haben ja so immer jeder einzelne häufig einen sehr unterschiedlichen Charakter. Sie sprechen Leute unterschiedlich an, je nachdem, wie sie selber gestrickt sind oder in welcher Verfassung sie sind. Und es gibt Bibelverse, die sind Renner für alles und jeden Anlass. Sehr schönen Vers, den du eben ausgesucht hast für die Geburtstagskinder, Johannes 3,16. Wer kennt den nicht unter uns? Wirklich ein toller Vers. Manche Verse werden eigentlich auch so still und heimlich ignoriert und unter dem Tisch fallen gelassen. Das hängt auch je vom persönlichen Glaubensstil ab, variieren die Verse schon mal, je nachdem, wie der Einzelne so gestrickt ist. Ja, aber ich möchte gerade auf diese vermeintlich schwierigen Verse mal eingehen, deswegen habe ich eben auch diesen Kontext vom Jürgen Heidt lesen lassen. Wir haben ja Petri Aussage darüber gehört, dass diese Verse von manchen Leuten missbraucht werden und falsch ausgelegt werden. Deswegen, denke ich, sollten wir uns trotzdem sehr damit beschäftigen. Und ich möchte jetzt einen Text gleich lesen. Den habe ich noch nicht gehört, mag sein, dass ich das überhört habe, dass der irgendwo mal zu einem Jubiläum, zu einem Geburtstag oder so einem Bruder, einer Schwester gesagt wurde. Und das Ganze schreibt natürlich der Paulus, deswegen habe ich das lesen lassen, und zwar im Philipperbrief, im Brief an die Philipper, im 2. Kapitel und dort die Verse 12 bis 14. Philipperbrief, Kapitel 12, Philipperbrief, Kapitel 2, die Verse 12 bis 14. Daher, meine Geliebten, wie ihr allezeit gehorsam gewesen seid, nicht nur in meiner Gegenwart, sondern jetzt noch viel mehr in meiner Abwesenheit, bewirket euer Heil mit Furcht und Zittern. Denn Gott ist es, der in euch wirkt, sowohl das Wollen als auch das Wirken zu seinem Wohlgefallen. Ja, hier sind zwei auf den ersten Blick vermeintlich gegensätzliche, sich entgegenstehende Sätze geschrieben. Der letzte Teil von Vers 12 und der erste Teil von Vers 13. Und meines Erachtens sind sie klare Belege dafür, dass man Bibel und Glaube nicht so einfach in irgendein Modell einspannen kann und dass ich dann zu aller Übel noch selber mitbringe. Das geht nicht. Doch die Frage, was mache ich jetzt mit diesem sperrigen Text? Ich kann sie einfach ausklammern. Doch das ist schwierig. Wir haben ja, ich sagte es gerade schon mal, von Petrus die Aussage über diese Texte gehört, auch über Pauli-Schriften. Jeder von uns hat ja so seine eigene Vorstellung oder Prämisse mitgebracht, mit der er an den Gottesdienst geht, auch an einen Text rangeht. Man nennt das so im Fachsprache hermeneutisches Prinzip, in welchem Prinzip man an die Schrift geht. Ich will es mal einfacher sagen, die eigene Brille. Es gibt die rosa-rote, die kennen wir, oder es gibt so immer die einzeln eingefärbte. Das, was man hören will, hört man, was man geschult ist, hört man, was man nicht so registriert, das geht einem vorbei. Aber bei der Bibel hilft es immer, und eigentlich auch bei anderen Texten, aber es geht hier um die Bibel, wenn ich meine eigene Brille einmal absetze und möglichst unvoreingenommen an den Text gehe. Wenn ich irgendein Buch lese, ja, dann freue ich mich, wenn meine Erwartungen erfüllt werden. Aber wenn ich jetzt hier Pauli Wort lese und dann so denke, was ich so von der Reformation her im Kopf habe, wenn ich die Grundzüge da sehe, habe ich da ein dickes Problem. Deswegen noch einmal, ich darf zunächst einmal lernen und wissen, dass ich Glauben nicht am Schreibtisch erlangen kann. Das geht nicht. Dass du, liebe Schwester, lieber Bruder, und dass ich glauben dürfen, das ist ein Wunder. Allein das schon ist ein Wunder. Und dazu noch ein Geschenk. Diese Stunden am Kreuz, die Jesus dort vollbracht haben, die haben ausgereicht, vollständig, um die ganze Welt zu erlösen. Das ist nicht zu begreifen. Auch das darf ich nur glauben. Ich will es mal mit einer Sache probieren. ist immer eine Frage, so jede Kultur, die größeren Kulturen haben so ein besonderes Denken. Und zu biblischen Zeiten war es das hebräische Denken und das griechische Denken, was dem gegenüberstand. Wer so wie ich immer so auf die Rückschilder der Autos guckt, dem ist vielleicht noch so ein Aufkleber vor vielen Jahren in Erinnerung, war der häufig auf den Autos zu sehen. Der hieß dann End WDR oder. Er machte natürlich Werbung für diesen Sender in Köln. Und das ist so dieses griechische Denken, das uns auch sehr gut. Also entweder oder. Also entweder Gnade oder entweder ich muss auch was tun. Schaffe dein Heil mit Furcht und Zittern. Und Gott gibt da noch seinen Segen drauf. Das sagt die Bibel hier nicht. Hier steht beides. 13d und Vers 12d und 13a. Wirkt euer Heil mit Furcht und Zittern, denn Gott ist es, der in euch wirkt. Der Hebräer ist da durchaus in der Lage, es anders zu sehen. Er sieht es als ein sowohl als auch. Aber ich denke, auch da sind wir hier noch nicht ganz am Ziel. Und wie wir das zusammenbringen, müssen wir noch klären. Ich versuche es einfach mal so als Gedanke mitzugeben. Nicht entweder oder, schwarz oder weiß, sondern denk es auch einmal zusammen. Das versuchen wir dann gleich noch zu klären. Ich hatte es eben schon erwähnt, ignorieren, das möchte ich jetzt nur ganz kurz erwähnen. Allein von dem Anfang erwähnten Gehorsam in Vers 12, wie ihr allzeit gehorsam gewesen seid, Abwesenheit und Gegenwart. Da kommen wir noch ein andermal, nicht heute drauf. Allein das verbietet das schon. Wenn ich die Bibel als ganzes Wort und das von Gott gegeben sehe, dann gehören auch diese vermeintlich schwierigen Texte, die hier so im ersten Augenblick gegeneinander stehen, dazu. Theologisch mit dem Ganzen umzugehen, gab es viele Versuche. Ein Beispiel, vielleicht auch im pietistischen Bereich nicht ganz so unbekannt, das Ganze als eine Entwicklungsstufe zu sehen. Ja, für mich gilt nur noch der zweite Teil. Alles von Gott. Über den ersten Teil, da bin ich hinaus. Nee, auch das nicht. Oder es muss alles gleich passieren, sofort. Ich wag's mal, dann lese ich wahrscheinlich besser den Koran. Da ist das so einfach gestrickt. Gott ist da nicht so. Macht das nicht so leicht und ist dennoch einfach. Die Bibel hat innerhalb der Offenbarungsstufen eine dynamische Entwicklung. Wenn wir zum Beispiel diese beiden unterschiedlichen Kommen Jesu Christi einmal vor 2000 Jahren in Niedrigkeit und dann in Zukunft, wenn er denn offen für die Welt wiederkommt, öffentlich sichtbar, sehen in Herrlichkeit. Dies wird in der Bibel, ich sag mal, dynamisch auch fortgeschrieben. Und wenn wir dann sehen, mit solchen Dingen, mit diesem Erwarten, sind viele nicht klargekommen. Wenn wir einfach nur mal an Abraham und Sarah denken, wo Gott in Genesis 12, in den ersten drei Versen, dem Abraham und auch der Sarah natürlich diese Verheißung gibt, dass er sie zu einem großen Volk machen will und in ihm alle Geschlechter auf Erden gesegnet werden dürfen. Und die Sarah in diesen 25 Jahren sagt, ich halte das nicht mehr aus, lass uns den Weg abkürzen. Eins ist sicher, an diesen beiden Sätzen ist mein persönliches Scheitern erstmal vorprogrammiert. Und wenn ich es noch harmoniebedürftig mag, dann besonders. Aber wenn wir einmal genau nachgucken, ich muss überall mit Paradoxen, mit Unterschieden, mit Gegensätzen klarkommen. Egal, ob in der Erziehung, im Unterricht, in der Arbeit, wo auch immer. Ich habe mir da immer so ein besonderes Ding zurechtgelegt, weil ich das mal so persönlich empfunden habe, wenn ich mal Auszubildende in der Ausbildung hatte für ein paar Wochen bei mir. Ich habe immer versucht, das so alles zu erklären, was so dran war, was so mein Bereich war, wo ich so ein bisschen Ahnung von hatte vielleicht. Da habe ich immer gesagt, Kinders, das müsst ihr immer so machen. Und bevor die dann gegangen sind, habe ich gesagt, Kinders, ihr müsst das so machen. Aber geht davon aus, wenn ihr in den Praxisfall kommt, ich garantiere euch, nicht der erste, aber spätestens der zweite Fall, müsst ihr damit leben, dass ihr doch wieder euch was anderes einfallen lassen müsst. Wir müssen uns auf eine Richtung einstellen, aber auch im Leben ist es, da kann ich nicht immer alles nach Lehrbuch machen. Und dann kommt der Kunde und ich muss es doch anders machen. Die meisten sind immer total irritiert rausgegangen. Ich habe leider vergessen, mal nachzufragen, später mal, wie sie das erlebt haben. Wie kann man es sonst lösen? Ich kann sie sagen, okay, ich mache das in der Seelsorge besonders. Je nachdem, wie der eine gestrickt ist, der vor mir sitzt, dann sage ich dem entweder den 12b, wirkt euer Heil mit Furcht und Zittern, oder wer etwas sensibler ist, dem sage ich vielleicht, den Gott ist es in euch, der in euch bewirkt. Das ist vielleicht eine Methode, um den entsprechenden Leuten vielleicht etwas besser wahrzubringen, dass ich den erst einen etwas runterbringe, den einen etwas hochbringe, aber das ist noch keine Lösung des Problems. Wir können es auch ganz einfach machen, wie es viele kritische Theologen gemacht haben, das Problem einfach leugnen. Der Satz wurde später eingefügt, wobei für mich noch die Frage steht, welcher wurde später eingefügt. Das kann ich aber nicht beweisen, so wenig wie ich beweisen kann, dass Jesus nicht übers Wasser gegangen ist. Aber doch hier irgendwas zu bewirken, das ist doch nicht der Grund der reformatorischen Theologie, der Gnadenbotschaft, oder gerade doch? Ich möchte einen Satz, eine Überschrift dazu sagen, beide Sätze gehören zusammen. Und auch wenn wir alle noch nicht am letzten Sabbat, am Sabbat Jahrtausend der Ruhe angekommen sind, so leben wir doch jetzt auch schon in beiden Sätzen und das zur gleichen Zeit. Also nicht eine Zeit lang mit dem ersten, wirkt euer Heil mit Furcht und Zittern und dann Gott ist es, der in euch wirkt. Nein, nein, das gehört zusammen. Und wenn wir die Schrift mal aufmerksam lesen und so mal so ein paar Stellen rekapitulieren, mit Paradoxien zu leben, das zieht sich sogar wie ein roter Faden durch die Schrift. Ich möchte einmal ein anderes Wort von Paulus dazu lesen aus dem 2. Korintherbrief und dort im Kapitel 6, man könnte zu Hause nochmal nachlesen ab Vers 1, ich lese jetzt mal nur die Verse 9 und 10. 2. Korintherbrief, Kapitel 6, die Verse 9 und 10. Da stellt er auf, wie wir leben. Und dann zählt er die ganzen Gegensätze auf. Als Unbekannte und Wohlbekannte, als Sterbende und siehe, wir leben. Als Gezüchtigte und doch nicht getötet, als Traurige, aber allezeit freuend, als viele reich machend, aber nichts habend und doch alles besitzend. Beide Sätze, ich wiederhole es, gehören zusammen. Also bitte geht mir nicht darauf hin, dass wir diese beiden Sätze auseinandertrennen. Und ich sage es ja immer ganz bitter, da freust du dich eines Tages in der Jugendarbeit, dass der Fritz kommt und der Bibel liest. Und eines Tages heißt es, der kommt doch nicht mehr. Eine zweite Überschrift. So lernt man an diesen Texten, an diesen beiden Versen biblisch denken. In Christus liegen verborgen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Das steht im wir lesen dazu nochmal den Kolosserbrief, Kapitel 2, die Verse 3 und 4. Kolosserbrief, Kapitel 2, die Verse 3 und 4. Dort schreibt der Apostel: Das ist Christus, in dem alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen sind. Dies sage ich aber, damit niemand euch verführt durch überredende Worte. Das ist, noch einmal dieses Untermauernde, das ist so banal einfach und doch ist es so schwer. Und deswegen schreibt der Apostel das hier auch nochmal. In Christus liegen alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen. Und das schreibt er, damit niemand durch überredende Worte das euch verführt. Wenn ich mich denn in Christus hinein befinde, hineinsuche, in ihn ja hineinliebe, hereinliebe in Christus, dann werde ich auch in ihm selbst diese Paradoxien finden. Er tötet und macht lebendig. Oder er sagt selber, im Johannesevangelium wird uns das berichtet, Kapitel 12, im Vers 25. Johannesevangelium, Kapitel 12, Vers 25. Dort heißt es, ich lese mal zum besseren Verständnis ab Vers 23, das ist kurz vor die Voraussage der Kreuzigung. Jesus aber antwortet ihnen, den Jüngern, und spricht: Die Stunde ist gekommen, dass der Sohn des Menschen verherrlicht wird. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Und nun, wer sein Leben liebt, verliert es. Und wer sein Leben in dieser Welt hasst, wird es zum ewigen Leben bewahren. Auch da eine Paradoxie, ein Gegensatz. Und er führt auch im Zweifelsfall bis in die Hölle hinein. Oder nehmen wir ein Beispiel aus der Geschichte. Wir haben Luther zum Reichstag am Reichstag zu Worms. Hier stehe ich, ich kann nicht anders, so wahr mir Gott Hilfe. Und wir sehen den Verzweifelten kurzer Zeit später auf der Wartburg, wo er nicht mehr aus- und einweist und sich als Junker Jörg versteckt, um die Bibel zu übersetzen. Auch da Gegensätze in einem. Ja, und wir haben da, Markus von Hall, du weißt es, einen besonderen Psalm, wo das auch nochmal ausgedrückt wird, dass er in allem da ist. Welcher ist es, Markus? Ja, der 139. ganz richtig. Auch und gerade am letzten Ende der Welt, in der Hölle, ist Jesus da. Und da ist das dabei das Interessante. Jesus nimmt meine Pläne und Gedanken und er macht damit Schluss. Jesus nimmt meine Pläne und Gedanken und er macht mit meinen Dingen Schluss. Aber da bleibt er nicht bei stehen und schenkt dir dabei alles. Lies einmal den Lobgesang der Maria, Lukas 2, zu Hause nach. Er schenkt, nimmt dir alles, nimmt dir all deine Sachen weg, aber er schenkt dir gleichzeitig alles. In Christus hat und bringt Gott die größten Gegensätze auf einen Nenner. Ich möchte dazu noch einen Text aus 2. Korinther lesen. 2. Korinther 5, Kapitel 21. Da steht noch im Vers vorweg der Missionsbefehl für uns, lasst euch versöhnen mit Gott, das ist der Aufruf. Und dann kommt die Erklärung, den, der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Wohl dem, der das ergreifen darf. Und ich will noch ein Stück weitergehen. Hier dämmert es mir so langsam, dass Jesus dieses Wort mit dem Furcht und Zittern an sich gezogen hat und erfüllt hat. Ich lese es nochmal. Es dämmert so langsam. Jesus selber hat dieses Wort mit dem Furcht und Zittern an sich gezogen und hat es erfüllt. So sagt er selber in Matthäus 26, ich lese die Verse 36 und 37. Matthäus 26, die Verse 36 und 37. Dann kommt Jesus mit ihnen an ein Gut, genannt Gethsemane. Und er spricht zu den Jüngern, setzt euch hier, bis ich hingegangen bin und dort gebetet habe. Und er nahm den Petrus und die zwei Söhne des Zebedäus mit und fing an, betrübt und geängstigt zu werden. Dann spricht er zu ihnen, meine Seele ist sehr betrübt bis zum Tod, bleibt hier und wacht mit mir. Und das ist die Lösung. In Jesus und nur in ihm kann ich beides übernehmen. Ich muss einmal über jedes unnütze Wort Rechenschaft abgeben, das ich gesagt habe. Und spätestens dann weiß ich, warum die Ewigkeit so lang ist. Ich kann das aber nicht. Ich kann es nicht. Ich kann nicht darüber Rechenschaft abgeben. In ihm aber ist alles erfüllt. Aus diesen beiden Versen, die wir gelesen haben, bewirkt euer Heil mit Furcht und Zittern, denn Gott ist es, der in euch wirkt, sowohl das Wollen als auch das Verbringen. Aus beiden Versen schreit Christus mir entgegen. Ich bin deine Furcht, ich bin deine Erlösung, ich habe dich erlöst. Ich bin dein Wollen und dein Erfüllen. Und beide Sätze, die kausalieren einander, die begründen einander. Denn immer wichtig, auf jedes Wort zu gucken. Bewirkt euer Heil mit Furcht und Zittern, denn Gott ist es, der euch bewirkt. Paulus schreibt hier bewusst ein Denn. Er verbindet diese beiden Sätze untrennbar miteinander oder zumindest so weit untrennbar, dass sie allein für sich keinen Sinn mehr geben. Hier erfolgt auch keine Aufteilung mehr zwischen mir und Gott. Nicht wie wir es von diesem ominösen Dichterfürst kennen, der im Faust schreibt, als Dr. Faust dann von den Engeln in den Himmel getragen wird, wer immer strebend sich bemüht, den können wir erlösen. Wie viel war es denn? 70 ich, 30 Gott oder was auch immer? Nein, 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 nein. So nicht. Weil die Sätze begründen sich gegenseitig. Weil Gott in Christus alles, aber wirklich alles getan hat, deswegen darf ich mich einsetzen. Und wenn wir es einmal so aufbauen, dann machen wir den ersten Teil. Es kann nichts mehr geben, was ich mir zuschreibe. Es kann nichts mehr geben, was ich mir zuschreibe. Das ist das, was wir totale Gnade nennen. Und der zweite Satz, es gibt jedoch auch nichts mehr, was mir jetzt noch fehlt. Das ist der zweite Anhang und das gehört untrennbar zusammen. Ich habe da mal einen tollen Satz gefunden, den will ich mal so einfach plakativ weitergeben, wie man das so umsetzen kann. Mäht, weil die Sonne da ist und nicht mäht, damit die Sonne kommt. Mäht das Gras oder was auch immer, das Korn, haben wir gerade gesehen, die Gerste wird gerade gemäht. Mäht, weil die Sonne da ist und nicht mäht, damit die Sonne kommt. Und deswegen schafft euer Heil mit Furcht und Zittern, weil Gott schon alles für dich, für mich, für uns getan hat. Und das ist, wenn wir den Römerbrief, wo Paulus ja so alle möglichen theologischen Sachen gegeneinander stellt, kann man das vielleicht vergleichen mit Kapitel 7 und Kapitel 8. Zuerst Kapitel 7 und dann Kapitel 8? Nein, auch da sieht das anders aus. Nicht ob es ist, sondern wie ich gleichzeitig völliges Versagen und völlige Erlösung erlebe. Wie ich mein völliges Versagen und seine völlige Erlösung erlebe. Ich kann das mal, das ist ganz normal, mehr zur einen Seite oder zur anderen Seite hin erleben. Mal eher der Mensch unter dem Gesetz, Römer 7, oder der Mensch unter der Gnade, Römer 8. Das ist normal. Ich lebe in diesem Spannungsfeld. Da bin ich mal links in der Kurve oder rechts in der Kurve. Und so kann ich hinter dem ersten Teilsatz Römer 7 sehen und hinter dem zweiten Römer 8. Und wenn es wirklich von mir abhängen würde, das heißt, dann vergessen wir es. Das geht nicht. Das geht nicht. Wenn ich aber den zweiten Satz mitnehme, dann weiß ich, dass ich gerettet bin für alle Zeiten. Und ich will es einmal so auf die Spitze treiben. Kapitulation vor Gott ist der höchst aktivste Vorgang meines und deines Lebens. Noch einmal, Kapitulation vor Gott ist der höchst aktivste Vorgang meines und deines Lebens. Ja, und so konnte auch Paulus an die Gemeinde in Korinth, wir lesen gleich nochmal etwas davon, im ersten Brief, so aus seiner theologischen Sicht, die praktische Umsetzung dieses vermeintlichen Paradoxons festhalten. Dann schreibt er in 1. Korinther, Kapitel 2, die ersten 6 Verse. 1. Korintherbrief, Kapitel 2, die ersten 6 Verse. Und da schreibt er über sein erstes Kommen nach Korinth. Und als ich zu euch kam, Brüder, kam ich nicht, um euch mit Vortrefflichkeit der Rede oder Weisheit das Geheimnis Gottes zu verkündigen. Es war ja damals so, die wollten ja immer so eine tolle Rede haben, musste sich so toll anhören. Ein Bekannter von mir meinte dann früher mal dazu, ich weiß zwar nicht, was das heißt, aber es klingt so schön, Aachener Plattsprache. Ja. So war das bei Paulus nicht. Denn ich nahm mir vor, nichts anderes unter euch zu wissen, als nur Jesus Christus und ihn als gekreuzigt. Und ich war bei euch in Schwachheit und mit Furcht und vielem Zittern. Und meine Rede und meine Predigt bestand nicht in überredenden Worten der Weisheit, sondern in der Erweisung des Geistes und der Kraft, damit euer Glaube nicht auf Menschenweisheit, sondern auf Gottes Kraft beruht. Wir aber reden Weisheit unter den Vollkommenen, jedoch nicht Weisheit dieses Zeitalters, auch nicht der Fürsten dieses Zeitalters, die zunichte werden, sondern wir reden Gottes Weisheit in einem Geheimnis, die verborgen. Die Gott vorherbestimmt hat vor den Zeitaltern zu unserer Herrlichkeit. Also Paulus schreibt das auch selber, wie er das hier erlebt hat und wie er dieses Praktische umgesetzt hat. Das ist immer so schwierig. Ich habe mir dazu noch einen Gedanken gemacht, wie das vielleicht so dieses, wie man sich das so vorstellen kann, also wie ich mir das vorstelle. Und ich möchte das einfach mal wiedergeben, auch auf die Gefahr hin. Beispiele sind ja immer so schwierig und ich tue mich da schwer mit, aber ich möchte es trotzdem einmal sagen. Stellt euch folgende Szenerie vor, zu dem wir, Gott, wir, wie ist das denn jetzt zusammen? Es gibt ja einige, die hier nicht so wie ich zu den Dings gehören, sondern die jünger verheiratet sind, jünger im Leben sind und auch Kinder haben. Stellt euch vor, einer von euch hat Geburtstag, und euer Kind kommt zu euch und sagt, Papa, gib mir doch mal 5 €, damit ich dir was zum Geburtstag kaufen kann. Jetzt können wir erstmal sagen, also hör mal, liebes Kind, wir sind ja wirtschaftlich etwas knapp dran, also 5 € einfach was zum Geburtstag kaufen, dann machen wir besser nicht, das sparen wir mal. Man kann aber auch sagen, liebes Kind, ist ja schön und gut, aber du weißt doch gar nicht, was ich brauche. Willst du das nicht lieber sein lassen? könnte man ja sagen. Also es ist ja durchaus argumentativ. Ich sage mal nur so, wer das unterschreiben würde von euch, den bitte ich nachher am Gottesdienst vorbeizukommen, darf mir das unterschreiben, der kriegt dann 20 Euro und dann darf heute Nachmittag mit den Kindern mal ein Eis essen gehen. Ich denke, es wird keiner von euch so machen. Nein, was wird er sagen? Er wird sich freuen, ob Mutter, Vater, welches Kind auch immer das sagt. Es freut sich riesig und es gibt ihm die 5 Euro, dass es ihm irgendwas zum Geburtstag schenken kann. Und wahrscheinlich wird das auch nicht unbedingt immer das wirtschaftlich oder sonst wie Idealste sein, bin ich mir relativ sicher. Aber es ist die Liebe des Kindes, die sich hier dem Elternteil gegenüber offenbart. Und da wird das Elternteil doch nicht sagen, also kann ich mir nicht vorstellen, ich weiß es nicht, könnte mich gerne des Besseren belehren, zu sagen, nein, Kind, das machen wir nicht, das geht es nicht. Nein, das wird es hinstellen. Und ich musste an meine eigene Jugend denken. Ich habe das bei meinen beiden Eltern erlebt, die waren da, ein Elternteil war durchaus ein bisschen in die eine Richtung, das andere mehr in die andere Richtung gehend. Und wenn ich dann mich durch den Kunstunterricht durchgeschlagen hatte, war nicht gerade mein besonderes Lieblingsfach, und ich dann wieder irgendetwas fabriziert hatte, was wir da basteln mussten, das wurde natürlich mit nach Hause gebracht. Und ganz ehrlich, die Kunstwerke des Herrn Beuys haben dagegen noch einen gewissen Charme gegen das, was ich da produziert hatte. Und das eine Elternteil, was soll denn das, stellen wir in die Ecke. Wenn das andere Elternteil sagt, nein, das stellen wir jetzt besonders hin, was kriegt einen Ehrenplatz, hat unser Junge gemacht. Ich habe da beides erlebt, also es ist durchaus interessant. So versuche ich es mir so ein bisschen vorzustellen. Wenn das vielleicht für manchen etwas greifbarer ist, praxisnah, sich das vorzustellen. Und wenn ich es doch geistlich wieder versuchen will zusammenzufassen, dann kann man es vielleicht so zusammenfassen. Gott kommt in mein Leben und nimmt mich als Persönlichkeit an, indem er mich erst einmal meine Sachen wegmacht, meine Sachen zerstört, hundertprozentig. Und er macht aus mir eine Persönlichkeit nach seinem Bilde. Und das, liebe Geschwister, das kann doch, wer mir das sagt, dass das nicht eine Adelung des Menschen, der Geschöpfe ist, ein solches Leben. Er zerstört all das, was sowieso nichts ist von mir. Er macht alles zunichte, dass ich nichts und nicht auch nur ein Promille oder sonst was, dass er in mir wirken kann. Lasst euch darauf ein und lasst euch das Wollen von Gott in euch bewirken. Das wünsche ich euch und mir. Das ist einmal diese Würdigung Gottes, uns davon erfüllen zu lassen und diese anzunehmen. Ich lese noch ein letztes Wort dazu aus dem 15. Kapitel des 1. Korintherbriefes, der Vers 10. Da schreibt der Apostel, aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin, und seine Gnade mir gegenüber ist nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe viel mehr gearbeitet als sie alle, aber nicht ich, sondern die Gnade Gottes, die mit mir ist. Phänomenal. Ich bin, was ich bin, durch Gottes Gnade. Ich habe mehr gearbeitet. Nicht aber ich, sondern die Gnade Gottes, die mit mir ist. Und diese Gnade wünsche ich euch und der möchte ich euch anbefehlen. Ich möchte mit uns beten. Ja, lieber himmlischer Vater, du machst die Sachen nicht so, wie ich es das manchmal gerne hätte. Dass du einfach es sagst und wir es abnicken können, sondern Herr, du machst gründliche Arbeit, du machst ganze Arbeit. Und weil du weißt, Herr, dass wir in der Sünde verloren sind, dass jeder einzelne deiner Geschöpfe, deiner Menschen in der Sünde verloren ist, machst du alles zunichte, um Neues zu schenken und dich groß zu machen. So, Herr, lass uns ernsthaft aufgrund dieser großen Gnade deinem Wort dir folgen. Heute, an diesem Tag und auch in der kommenden Woche. Segne du einen jeden Einzelnen von uns. Ich danke dir herzlich dafür. Gelobt und gepriesen sei dein Name, Herr. Amen.